die Reform zeigt, es gibt wirklich ein Problembewusstsein. Wir brauchen wirklich einen massiven Ausbau an Flexibilitäten, um die volatilen Erneuerbaren einzubinden, zu integrieren ins System. Ich glaube, die Reform legt wirklich einen wesentlichen Grundstein dafür, dass uns das in Zukunft gelingt, weil wir verpflichtet sind, genau hinzuschauen. Von daher wäre mein Fazit eigentlich eher ein ziemlich optimistisches.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mitte März diesen Jahres hat EU-Energiekommissarin Kadri Simson die Vorschläge ihres Hauses zur Weiterentwicklung des gemeinsamen europäischen Strommarkts präsentiert. Jetzt, rechtzeitig vor dem Superwahljahr 2024, gibt es eine Einigung zum Paket aus Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, Richtlinie und auch zu REMIT hat es schon vor ein paar Wochen was gegeben, aber jetzt ist die finale Einigung da. Ende März haben wir eine Folge zu den Kommissionsvorschlägen gemacht und heute schauen wir rein, was davon hängen geblieben ist. Und wir fragen uns, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sich aus der aktuellen Neuausrichtung für Österreich ergeben. So, heute haben wir es ziemlich voll hier bei uns im Besprechungsraum im Büro in Wien. Neben mir sitzen zwei Menschen, die unsere Hörer und Hörerinnen schon relativ gut kennen und eine neue Stimme. Ich beginne mit den zwei bekannten Stimmen. Carina Knaus und Christian Furtwängler, beide von der Österreichischen Energieagentur. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Carina, darf ich dich gleich bitten, dich vorzustellen, ganz kurz.
Ja, mein Name ist Carina Knaus und ich leite bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Und ich durfte tatsächlich schon dankenswerterweise öfter zu Gast sein, heute tatsächlich ohne eigenes Mikro. Das heißt, ich weiß nicht, was ihr mir damit sagen wollt, aber...
Wir teilen uns heute das Mikrofon, weil wir heute so zahlreich sind. Aber schön, dass du trotzdem, obwohl du kein eigenes Mikro da hast, da bist, Carina. Christian, hallo auch an dich. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Furtwängler. Ich war gerade bei Energiemarktthemen schon häufiger mal hier im Podcast. Das freut mich heute wieder sehr, dass ich da sein kann. Und ja, ich beschäftige mich viel mit Energiemarktthemen hier bei der Energieagentur und Preisen ganz allgemein.
Wunderbar. In der letzten Folge habe ich dich gefragt, wie es ausschaut mit der Deutschen Bundesliga. Wie schaut es jetzt aus mit der Deutschen Bundesliga vor der Winterpause?
Okay, also hier stehen 40 Minuten sind angesetzt für diesen Themenblock. Deswegen werde ich jetzt 40 Minuten natürlich den Zwischenstand in der Bundesliga präsentieren. Nein, es ist tatsächlich so wie beim letzten Mal. Es steht wieder jemand Unerwartetes an der Tabellenspitze. Ah, ja? Diesmal ist es Bayer Leverkusen und nicht Borussia Dortmund. Letztes Jahr hat es den Dortmundern nichts geholfen. Da wurde Bayern trotzdem Meister. Bin gespannt, wie das dieses Jahr mit dem großen Trainertalent Xabi Alonso bei Leverkusen läuft.
Wunderbar, danke für den Shoutout. Dann haben wir noch einen Gast bei uns, Jasper Geipel aus dem BMK, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Hallo Jasper, schön, dass du bei uns bist, freut mich sehr. Magst du kurz was über dich sagen?
Schönen guten Tag, Jasper Geipel mein Name, ich arbeite im BMK, in der Abteilung strategische Energiepolitik, konkret dort im Referat für Energiemärkte. Und ich durfte mich jetzt in den letzten 6 Monaten doch sehr intensiv mit der EMD beschäftigen. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir letzten Mittwoch eine Einigung erzielen konnten in den Trilogverhandlungen. Und ich freue mich auch sehr, mich mit euch darüber austauschen zu können.
Wunderbar. Bist du auch Fußballfan?
Ich bin auch Fußballfan. Ach, ja. Und ich würde mir wünschen, dass der VfB mal an die Tabellenspitze käme. Ja. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, ausnahmsweise.
Da haben wir jetzt einen ganz unerwarteten Konflikt am Tisch.
Werden wir ähnlich kontrovers diskutieren wie die Strommarktreform.
Es gibt ja auch Gemeinsamkeiten.
Das stimmt. Ne?
Zwei junge Deutsche, die sich in Österreich mit dem Strommarktdesign beschäftigen. Wunderbar. Carina, könntest du uns bitte für den Anfang einen kleinen Überblick geben? Jetzt, wo das Paket durch den Trilog gegangen ist, es diese Einigung gegeben hat jetzt zwischen Rat und Parlament, was steht da drinnen?
Ja, selbstverständlich. Wobei grundsätzlich möchte ich auch bei dir im Winterhalbjahr können wir auch über Eishockey und Biathlon und Co. sprechen, nicht immer nur über Fußball. Aber abgesehen davon, ja, grundsätzlich, worum geht's einmal? Also im Wesentlichen um die Binnenmarktverordnung und die Richtlinie. Und auch die REMIT, da gab es ja die Einigung schon im November. Ich glaube, darüber werden wir heute weniger sprechen. Was waren jetzt so die wesentlichen Blöcke? Es sind ja tatsächlich dann in Summe schon einige Änderungen. Ich werde jetzt versuchen, nur vielleicht auf die wesentlichsten Punkte mal kurz einzugehen. Genau. Ja, einerseits geht es eben um die direkten Förderungen von Stromerzeugungsanlagen, also wie soll die Stromerzeugung zukünftig gefördert werden. Und da ist dann das wesentliche zukünftige Instrument die sogenannten CFDs, Contracts for Differences oder Differenzverträge. Ich glaube, der Christian wird uns dann auch noch einiges über die Wirkungsweise erzählen, aber das war sicher ein Punkt, der grundsätzlich wahrscheinlich nicht unumstritten war. In den ersten Vorschlägen war ja da durchaus drinnen, dass da Neuanlagen, auch Repowering, Kernkraft etc., also doch, würde ich sagen, recht weitreichend, was da umfasst ist. Und in der Einigung ist jetzt zumindest grundsätzlich von neuen Anlagen die Rede, und aber auch von Erneuerbaren eben und Kernkraft. Und was auch eine, finde ich, sehr wesentliche Änderung zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag ist, dass die Einnahmen aus diesen Differenzverträgen, also da zahlt man dann im Fördersystem ja nicht nur ein, sondern bekommt bei hohen Preisen auch wieder etwas heraus, dass hier die Erlöse relativ offener vergeben werden konnten. Also im Kommissionsvorschlag war das relativ genau drinnen mit quasi Euro pro MWH, werden hier je nach Verbrauch quasi ausgeschüttet. Das ist jetzt anscheinend etwas offener formuliert, also die Mitgliedstaaten haben da mehr Flexibilitäten, wie sie mit diesen Erlösen umgehen. Und es soll auch eine Übergangsfrist geben von 3 Jahren. Das ist ja doch eine nicht unwesentliche Umstellung, auch im Fördersystem, und von dem her sind da Übergangsfristen vorgesehen. Auch ein großes Thema weiterhin die PPAs, also Power Purchase Agreements, hat langfristige Verträge mit erneuerbaren Anlagen oder kann beschränkt werden von den Mitgliedstaaten auf erneuerbare Anlagen. Wie genau diese Unterstützung dann ausfällt, denke, das ist noch immer Sache der Mitgliedstaaten, aber es sollen jedenfalls Barrieren hinsichtlich dieser PPAs abgebaut werden. Es kann Pooling geben, Garantien, die der Staat da übernehmen kann. Also auch das schon, denke ich, ein Fokuspunkt der Reform. Ein dritter wesentlicher Outcome, und der ist sicher der Krise geschuldet, sind eben dezidierte Krisenmechanismen. Also die EMD ist ja letztendlich auch irgendwo aus den Diskussionen, die wir während der Energiekrise, der Energiepreiskrise hatten, entstanden. Das heißt, hier gibt es dann die Möglichkeit, eine Krise auszurufen, auch in der Krise sogenannte Peak-Shaving-Produkte beispielsweise auszuschreiben. Also eine Reihe von Maßnahmen, die einfach passieren können, wenn es wieder zu einer Energiepreiskrise gibt. Ein vierter Punkt waren noch die sogenannten Virtual Hubs, das heißt virtuelle Handelsgebiete, die aber nicht jetzt, also die größer sind als unsere gegenwärtigen einzelnen Preiszonen. Es sind viele Details, die wir dazu diskutieren könnten. Ich würde sagen, wenn, dann verschieben wir das später, weil es ist ein großes Thema. Dann gibt es noch den ganz, ganz großen Block an sich Konsumentenrechte, also sei es jetzt Energy Sharing, vulnerable Haushalte etc. Ich glaube, auch dazu werden wir sicher noch ein bisschen plaudern. Und dann gibt es noch eine Reihe kleinerer Themen, die ich finde jetzt auch gar nicht so unwesentlich sind, wie beispielsweise die 100 kW Lot Size im Market Coupling, die drinnen steht, oder auch, dass es beispielsweise für Nemos keine Produkte jetzt für Intraday oder Day-Ahead abseits der Marktkopplung geben darf. Also auch das eine nicht ganz unwesentliche Neuerung.
Ich frage jetzt nicht nach, was Nemo ist, weil sonst müsste ich dir das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Ich behalte es mir und danke für die kurze Einführung. Wir schauen jetzt noch rein in die Details, und bevor wir das machen, Jasper, wieso hat es denn überhaupt jetzt einen Anpassungsbedarf gegeben in puncto Marktdesign, und wieso hat die Kommission überhaupt Vorschläge gemacht, das weiterzuentwickeln?
Ja, also ich glaube, da lohnt es sich einfach, sich nochmal vor Augen zu führen, wo wir vor einem Jahr standen. Wir hatten wirklich eine außergewöhnliche Krise mit einem Dreiklang aus drei verschiedenen Elementen, und zwar der Dürre in Europa, die dazu geführt hat, dass wir wenig Wasserkrafterzeugung hatten, den Krieg in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass die Gaspreise explodiert sind, und als dritten Punkt den Ausfall von einem substanziellen Anteil der Atomkraftwerke. Dies hat einfach dazu geführt, dass die Preise an den europäischen Strommärkten wirklich explodiert sind. Daraufhin gab es primär einen politischen Handlungsdruck, der dazu geführt hat, dass wir eine Vielzahl an Krisenmechanismen, Krisenverordnungen umgesetzt haben. Letztendlich ging es darum, einfach bei einer nächsten Krise bereit zu sein und Instrumente zu entwickeln, die uns ermöglichen, zu verhindern, dass eine solche Krise wieder entsteht, soweit es dann überhaupt möglich ist, und wenn es eine solche Krise gibt, darauf besser vorbereitet zu sein.
Wunderbar, dann steigen wir ein in die Details. Christian, erster Punkt. Die Carina hat es auch als ersten Punkt genannt, CFDs, Contracts for Difference. Was gilt da jetzt? Und vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, was es überhaupt ist.
Ja, sehr gerne. Also Contracts for Difference, auf Deutsch Differenzkontrakte, Differenzverträge, sind grundsätzlich eine Vertragskonstruktion, bei der ein Vertragspartner einem anderen Vertragspartner entweder einseitig Geld überweist oder wo es zwischen beiden Vertragspartnern hin und her Geldüberweisung geben kann, abhängig von einem, ja, von einem Signal. Und das ist meistens ein Preissignal eines sogenannten Underlyings. Das ist mal ganz, ganz, ganz grob und ganz unverständlich erklärt, was ein Contract for Difference ist. Was ist jetzt Contract for Difference in dem Kontext, den wir hier betrachten? Da geht es um die Förderung von Neuanlagen hauptsächlich. Historisch reden wir da eigentlich immer von erneuerbaren Neuanlagen, die neu gebaut werden und die aber eine gewisse Unterstützung brauchen, weil sie relativ viele Kosten, viele Kostenanteile dieser Neuinvestitionen in den Fixkosten stecken und deswegen quasi relativ viel Geld vorgestreckt werden muss durch der oder die, die Anlage baut.
Zum Beispiel eine Windkraftanlage kostet viel bei der Richtung, aber dann im Betrieb relativ wenig.
Wird es dann deutlich weniger, ja. Genau. Mhm. Und das unterscheidet diese Anlagen halt stark von den konventionellen Energieerzeugungsanlagen, keine Ahnung, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, die man früher immer hatte, wo dann relativ großer Anteil der Kosten im laufenden Betrieb erst entstanden sind. Genau, daher hat man erneuerbaren Förderungsregime eingeführt, zum Beispiel Marktprämienmodelle, die sehr weit verbreitet sind in Europa. Davor gab es noch ganz klassische Einspeisetarife, wo man ganz fix Geld bekommen hat für seine Megawattstunde.
Heißt das jetzt eigentlich, dass es diese fixen Einspeisetarife nicht mehr geben darf?
Ja gut, das hängt ein bisschen davon ab, wie man CFD interpretiert. Also eigentlich ist man weggekommen von den Einspeisetarifen europaweit, weil sie natürlich eine große Schwäche haben, nämlich man setzt einen Anreiz zu produce and forget, sagt man da. Das heißt, man hat einen Anreiz, Energie zu produzieren, und es ist völlig egal, was der Marktpreis gerade ist. Eigentlich waren die Marktprämienmodelle, die man heute hat, eine Reaktion darauf. Man wollte einen stärkeren Anreiz schaffen, dass erneuerbare Anlagen sich auch mal abschalten, wenn sehr viel Strom schon im Netz ist und dementsprechend an Wert stark verloren hat. Und jetzt sind die CFDs so eine Art weitere Erweiterung dieser Marktprämien-Gedanken. Denn zusätzlich zu dieser Stützung, quasi die auch im Marktprämienmodell der Fall ist, dass man Geld bekommt, wenn der Strompreis niedrig ist, auch damit man sich langfristig diese Fixkosten erwirtschaften kann, gibt es bei den CFDs jetzt auch quasi die Gegenrichtung, dass man bei besonders hohen Marktpreisen Geld wieder zurückzahlen muss. Dass dann eben zum Beispiel Konsumentengruppen zurückgegeben werden kann, die stark von hohen Strompreisen belastet sind.
Und für diesen Zweck räumt diese neue Einigung die Möglichkeit ein, dass man Untergrenzen und Obergrenzen definiert für diese CFDs. Was machen diese Untergrenzen und Obergrenzen?
Im Prinzip, die Untergrenze ist das, was vorher die Marktprämie im Prinzip war, im großen Teil. Also man hat quasi einen garantierten Mindesterlös für die produzierte Megawattstunde.
Okay, das heißt, wenn der Strompreis, der Marktpreis unter ein gewisses Niveau fällt, bekommt man die Differenz zum Marktpreis ersetzt.
Genau, und das ist meistens nicht quasi auf Stunden definiert, sondern es ist eher über einen längeren Zeitraum, Durchrechnungsperiode definiert, aber im Kern ist es genau das, genau. Und die Obergrenze ist quasi das Gegenstück dazu. Das heißt, ab der Grenze muss dann quasi, wird der Strompreis höher als diese Grenze, es muss Geld zurückgeführt werden. Und wenn im Spezialfall, wenn Untergrenze gleich Obergrenze wäre, also wo diese beiden Preislevel genau gleich angesetzt würden bei einem CFD, dann wären wir wieder bei einem Einspeisetarif.
Also einen Full Circle sind wir dann gekommen.
Genau, richtig. Also dann wäre man wirklich wieder da, wo man mal war und hätte auch viele Marktsignale, die man sich schmerzhaft quasi ins Fördersystem reingeholt hat, hätte man schon wieder aufgegeben. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht das Ziel, das viele haben werden. Es ist aber jetzt tatsächlich in der Hand der Mitgliedstaaten letztendlich zu entscheiden, wie sie ihre CFDs genau ausgestalten werden. Denn es ist eigentlich nur vorgegeben jetzt durch diesen EU-Vorschlag, dass es zweiseitige Contracts for Difference sein müssen. Das heißt, es muss eine Obergrenze, eine Untergrenze geben. Aber wie die genau gesetzt werden, das bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.
Und je nachdem, wie hoch die Frequenz ist, sage ich mal, der Durchrechnung auch, werden dann negative Marktpreise auch schneller durchgegeben an die Anlagenbetreiber. Beispielsweise, wir haben einen niedrigen Strombedarf. Im Day-Ahead-Markt gibt es dann negative Preise um die Mittagszeit, weil sehr viel PV-Strom da ist und die Flexibilität vielleicht noch nicht so gegeben ist. Das wird dann auch schon durchschlagen.
Also ist es jetzt noch ein bisschen die Frage, wie viele von den bestehenden Regeln weiter bestehen. Also ich denke jetzt an die 6-Stunden-Regel zum Beispiel, ab der keine Marktprämie mehr ausgezahlt wurde.
Die gibt es jetzt in Österreich.
Die es jetzt genau. in Österreich ja. gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit der, wenn okay. auf CFDs umgestellt wird. Das ist jetzt tatsächlich eine Entscheidung, die sich jedes Land selber stellen muss. Also wenn man genau sowas dann haben will, also eine Regel, bei der man nicht bei negativen Preisen durchfördert, dann muss man sich entsprechende Ausnahmen oder Grenzfälle quasi reinschreiben in dieses Gesetz.
Und Österreich hat im ERG jetzt schon eine Art Rückzahlungsverpflichtung ab einem gewissen Preis oder ja, Marktpreisdifferenzhöhe. Das heißt, dass indirekt haben wir schon eine Art ja, verstecktes CFD-Element irgendwo im ERG drinnen. Also es ist halt nicht symmetrisch und nicht als CFD formuliert. Aber.
Genau, Paragraph 11.6, glaube ich, ist es im ERG. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, im Kern das wie die wichtigste ja, Mechanik hinter CFD.
Ab wann gilt dann die Verpflichtung, CFDs als das Förderinstrument für Erneuerbare einzusetzen? Also wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Zeit sein, auch das ERG demnach auszurichten. Muss es ausgerichtet werden?
Also es gibt natürlich relativ viele Komponenten im ERG, wo noch nicht mit einer Rückzahlung gerechnet wird. Wenn jetzt natürlich diese angepasst werden soll, dann muss man natürlich noch den entsprechenden Gesetzgebungsprozess in Österreich noch mit reinrechnen und dann eine gewisse Übergangsfrist, ohne dass ich jetzt genau wüsste, was da üblicherweise, ich glaube, 3 Jahre ist, glaube ich, eine gute Annäherung.
Ich glaube, das war jetzt da die Einigung, also 3 Jahre Übergangsfrist für die Einführung von diesem neuen Instrument, um nicht quasi in bestehende Verträge oder...
Genau, ich meinte eigentlich die Übergangsfrist, wann dann die nationale Rechtsgebung sich...
Deswegen gibt es noch eine Übergangsfrist,
genau,
meinst du?
Ja. Ja. Richtig, das ist dann eben noch abzuwarten. Genau, aber ich denke, dass es in etwa in dieser Größenordnung bei den Jahren sich abbilden wird.
Und vielleicht zu ergänzen, es wird weiterhin auch Ausnahmen geben für Kleinanlagen, also beispielsweise bei Einfamilien-PV wird auch in Zukunft wohl nicht mit einem CFD zu rechnen sein.
Ja.
Genau, und das vielleicht Frage gewesen, ja. Aber genau, bitte, auch noch der Hinweis, ich glaube, das Kernprinzip, was jetzt mit der Reform eingeführt wird, ist, dass es für große erneuerbare Anlagen und für Anlagen, die gefördert werden, einfach das Prinzip gilt, Förderung ja, aber nur mit Clawback, das heißt Rückzahlung bei sehr hohen Marktpreisen. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass jetzt in Zeiten der Krise gewisse Erzeuger doch extrem hohe Profite gemacht haben, sogenannte Windfall Profits. Und das will man in Zukunft vermeiden. Und das ist prinzipiell auch eine sehr sinnvolle Sache. Gleichzeitig lässt die Reform den Mitgliedstaaten aber recht, also einen großen Spielraum in der Ausgestaltung dieser CFDs. Es wird alleinig gefordert, dass es ein Rückzahlungselement gibt. Das heißt, wie dieses Rückzahlungselement dann am Ende aussieht, sei es jetzt durch eine fixe Obergrenze oder durch eine prozentuale Abschöpfung, so wie wir es momentan im EAG haben, das wird, also da gibt die Reform einfach einen gewissen Spielraum und ich glaube, da ist es auch sinnvoll, den auch auszunutzen.
Okay. Das heißt, es muss dann nicht 100% dessen, was drüber liegt, abgeschöpft werden, sondern exakt. So wie das jetzt ist, sind es 90%?
33 hätte ich jetzt gedacht.
33 ist bei den Fossilen, oder?
Müsste man jetzt nochmal nachschlagen, aber ich glaube, in 11.6 stehen sind es 33%.
Okay, na, wir schauen das vielleicht noch nach. Die Erlösabschöpfung selbst ist ja jetzt dann nicht Teil der Einigung gewesen, oder?
Genau, also das ist sicher der wesentliche Teil in diesem Krisenmechanismus, der jetzt eben nicht mehr Teil der Einigung zu sein scheint, dass man eben hier als eine der Maßnahmen, die dann passiert für den Fall, dass eine Krise ausgerufen wird, diese Erlösabschöpfung bei den inframarginalen Erzeugern ist. Das ist im General Approach, also in dem Vorschlag vom Council, vom Rat noch drinnen, aber scheint jetzt eben nicht mehr Teil der Einigung zu sein.
Weil jetzt eigentlich ein integrativer Bestandteil der CFDs dann in Zukunft, ja. Gut, zu diesen Ausnahmeregelungen, zwei Fragen, wer sie auch immer beantworten will. Gibt es Bereiche, wo CFDs jetzt wenig sinnvoll sind? Bestimmte Technologien, wo das nicht sinnvoll ist? Wie schaut es bei Biomasse aus?
Gut, grundsätzlich kann man auch für brennstoffkostenbasierte Technologien auch so etwas wie CFDs definieren. Die Frage ist, wie gut man das dann mit diesen Fixpreisen hinbekommt. Also man muss ja dann ein gewisses atmendes Element wahrscheinlich einbauen, dass nicht irgendwelche Erlöse schon abgeschöpft werden, obwohl die Anlage höhere Kosten eigentlich schon hat. Also es muss, glaube ich, dann ein bisschen variabler definiert werden als mit über eine fixe Obergrenze zum Beispiel.
Okay.
Was nicht heißt, dass es nicht grundsätzlich möglich wäre, da ein CFD rauszudefinieren. Ich meine, also was natürlich allgemein gilt und nicht nur für CFDs ist, dass man Anlagen, die es auch so schon sehr gut schaffen, im Markt zu stehen, dass man die halt nicht besonders stark mit einem CFD noch ausstatten sollte.
Um da einzuhaken, die Reform fordert die CFDs aber tatsächlich nur für jene erneuerbare Anlagen, die volatil einspeisen. Das heißt beispielsweise für die Biomasse gibt es diese Vorgabe aus erwähnten Gründen nicht. Und die einzige Ausnahme davon dürfte die kontrovers diskutierte Atomkraft sein. Das ist die einzige, ich sage mal in Anführungszeichen, grundlastfähige Technologie, die auch in Zukunft mit CFDs gefördert werden wird. Das hat auch zu enormen kontroversen Diskussionen darum geführt.
Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben, was da das Thema war? Das soll ja nicht nur für neue Atomkraftwerke dann gelten, sondern auch für Laufzeitverlängerung und Repowering.
Genau, also Repowering ist ja auch bei den Erneuerbaren ein großes Thema und das das Repowering von Anlagen soll auch über CFDs gefördert werden können. Zusätzlich hinzugekommen, und das hatte tatsächlich für Furore gesorgt, dürfen jetzt auch Bestandsanlagen, insbesondere Atomkraftbestandsanlagen, über CFDs gefördert werden. Da muss man aber ergänzen oder einen Disclaimer bringen, dass es nicht so ist, dass das jetzt mit der Reform plötzlich neu möglich ist, sondern es gibt jetzt eine Formalisierung dieser Möglichkeit. Aber auch vorher gab es das schon. Es ist jetzt einfach formalisiert. Ja, also auch vorher, es muss auch jetzt notifiziert werden, alle Fördermechanismen müssen weiterhin notifiziert werden. Und jetzt gibt es halt diese Formalisierung dieser Möglichkeit. Ja.
Okay.
Das ist vielleicht die Ergänzung dazu. Das heißt, häufig wird gesagt, jetzt ist die Förderung von Atomkraft insbesondere auch im Bestand möglich. Das war auch vorher schon möglich.
Ich meine, ich glaube, einer der Punkte, warum es halt auch so kontrovers diskutiert worden ist, ist, dass, wenn man jetzt sagt, das sind Erneuerbare und Repowering und Kernkraft, dass einfach in manchen Ländern und insbesondere einfach auf Frankreich das theoretisch bedeuten würde, dass eben fast alle Anlagen sich für einen CFD qualifizieren. Und das kann dann, je nachdem, wie man dann diese Ober- und Untergrenzen setzt etc., schon auch in Richtung industriepolitischer, standardpolitischer Maßnahmen gehen, wenn man de facto fast jede Erzeugungsanlage in einem Fördersystem hat, wo dann die Kosten auch von der Allgemeinen getragen werden. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Spannungsfeld immer war, weil die Idee des Binnenmarktes ist ja eigentlich, ein Level Playing Field auch im Energiebereich zu schaffen. Und wenn man dann sagt, es gibt dann in Mitgliedstaaten, wo dann eigentlich dieses Marktelement abseits des CFDs sehr, sehr klein ist oder eigentlich nicht mehr existent, dann rückt man vielleicht auch wieder ein bisschen ein Stück weit ab von dieser Idee des Binnenmarkts.
Was ist die Idee dahinter dann? In Frankreich würde durch so ein CFD-Element ein niedriger Strompreis möglich sein. Dieser niedrige Strompreis, von dem profitiert dann beispielsweise die Industrie. Und der niedrige Strompreis wird dadurch ermöglicht, dass die vom CFD abgedeckten Förderungen aus dem Budget bezahlt würden, beispielsweise. Verstehe ich das richtig?
Ja, also wie dann das also wo die Finanzquelle liegt, das ist, glaube ich, dann über die Frage den einzelnen Mitgliedstaaten, aber das ist im Kern ist das schon die.
Oder
die
über eine Umlage,
ja, genau.
Die also, beim Stromverbraucher genau, eingehoben
das ist
wird.
Vielleicht üblicher, genau, als dass es dann irgendwie dann doch die Stromkunden am Ende zahlen, aber halt nicht die Industriellen, sondern irgendwie die Haushalte oder so Ähnliches. Das ist denkbar.
Beziehungsweise Frankreich ist ja ohnehin mittlerweile ein Spezialfall, weil EDF jetzt mehr oder weniger 100% im Staatseigentum ist, sehr, sehr hoch verschuldet, hatten zwar während der Krise sehr niedrige, auch regulierte Preise, aber die Kosten, die waren natürlich trotzdem da und die wurden dann letztendlich über die Verstaatlichung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern weitergegeben.
Genau, also 80% aller Haushalte sind bei EDF-Kunden, habe ich mir rausgeschrieben. Also das ist schon ein sehr großer Anteil, da ist halt ein Player richtig groß.
Mhm. Ja, die meisten davon haben einen regulierten Endkundentarif,
genau.
Oder? Ja.
Ich glaube, für Haushalte gab es dann diesen regulierten Tarif und für kleinen Gewerbe
auch. Okay.
Genau, aber ob Frankreich das am Ende in Zukunft weiter über CFDs machen wird, ist tatsächlich offen. Es gibt jetzt die Absichtserklärung von Macron, die er kommuniziert hat, dass die Preise mehr oder weniger in Frankreich weiterhin reguliert werden sollen. Mhm. Das ist, man kann das nicht anders sagen, eine Abkehr vom liberalisierten Strommarkt. Es war ursprünglich die Vereinbarung zwischen Frankreich und der Kommission, dass es diesen ARENH-Mechanismus bis 2025 gibt und darüber hinaus, dass Frankreich am liberalisierten Strommarkt teilnimmt. Dieses Commitment ist damit nicht mehr gültig. In welcher Form jetzt die Regulierung der Strompreise in Frankreich umgesetzt wird, ist unklar. Das könnte beispielsweise über die CFDs sein, aber auch über PPAs oder über, sagen wir, einen Analogon zur deutschen Brennelementesteuer, die es vor ein paar Jahren mal gab, mit einer anschließenden nicht selektiven Rückverteilung der Erlöse daraus an die Verbraucher. Also ich sage mal, Frankreich wird wahrscheinlich eine Möglichkeit finden, das auch unionsrechtlich konform umzusetzen. Und da wird man sich dann tatsächlich Gedanken drüber machen müssen, was das für die österreichischen Unternehmen bedeutet oder für die deutschen und generell für die Konkurrenz in Europa.
Und der ARENH-Mechanismus beschreibt, dass es diesen regulierten Tarif gibt, oder?
Genau, also das ist quasi die Mengenzuteilung aus den Atomkraftwerken mehr oder weniger und mit einem regulierten Preis. Was ja, also ursprünglich war ja die Idee von diesem Mechanismus, dass Liquidität in den Markt kommt, dass Mengen irgendwie angeboten werden müssen und dass EDF nicht kleinere Lieferanten oder Erzeuger komplett ausbotet und irgendwelche Mondpreise verlangen kann. Aber jetzt hat das Instrument auch im Zuge der Krise eine ganz andere auch Bedeutung, denke ich, bekommen. Ja.
Wunderbar. Dann gehen wir zum nächsten großen Thema. Einmal hast du es gerade gesagt, Jasper, PPAs, Power Purchase Agreements, genau. So rum, irgendwas war da falsch, ja. Christian, kannst du uns nochmal einen Überblick geben, was ist das und wieso sind die jetzt Teil des europäischen Strommarktdesigns geworden?
Genau, also Power Purchase Agreement, wie der Name schon sagt, sind Kaufverträge für Strom, die bilateral zwischen einem Produzenten und einem Abnehmer von diesem Strom geschlossen werden. Die gab es im Kern schon in den letzten Jahren in vielen oder in einigen europäischen Ländern. Manchen sind sie nicht so sonderlich stark verbreitet. Und die sind quasi ein Hoffnungsträger, quasi, weil man ein Power Purchase Agreement ja auch mit einer erneuerbaren Anlage abschließen kann, sagen wir einem Windrad oder einem kleinen Windpark oder PV, wie auch immer. Und der Gedanke ist, wenn man dann für diesen Strom einen Fixpreis quasi dann verlangt, könnte das ja langfristig günstiger sein, als wenn man den Strom über das Netz bezieht. Zumindest ist das die Hoffnung, die ich immer raushöre aus der PPA-Diskussion.
Aber wenn ich mir das vorstelle, es gibt für 15 Jahre einen Fixpreis, dann kann man fix davon ausgehen, dass einer der beiden schlecht aussteigt, weil irgendwie wird das halt doch daneben liegen. Und wenn man fixiert hat, 8 Cent pro Kilowattstunde und dann ist der Marktpreis bei 12 Cent, dann ärgert sich der, der nur 8 Cent bekommt.
Das ist absolut richtig.
Das ist das Grundproblem.
Genau, das ist tatsächlich das Grundproblem, das es mit den PPAs eigentlich immer schon gab. Also es ist natürlich bei einer fixen Preisbildung passiert genau das, was du gesagt hast. Es gibt eine Seite, hat immer das Interesse, diesen PPA langfristig zumindest nicht zu verlängern oder zu kündigen oder was auch immer. Und deswegen sind in der Praxis viele PPAs auch eben nicht fixpreisbasiert, sondern haben eine Indexierung zum Beispiel auf den Großhandelsstrompreis. Was dann bedeutet, für einen gewissen Zeitraum mag ein Fixpreis gelten, zum Beispiel für über ein Jahr oder ein Quartal oder wie auch immer das in diesem individuellen Vertrag definiert ist. Aber dann wird dieser Preis angepasst, entsprechend des Großhandelspreisniveaus.
Also ich glaube, einer der wenigen Fälle, wo es vielleicht funktionieren könnte, ist, wenn der Abnehmer sozusagen von dem PPA bei seinem Produkt oder bei seinen Kundinnen irgendwo die Möglichkeit hat, diesen Fixpreis dann einzuloggen. Ja, also ich produziere irgendwas und habe meine Kunden und indirekt ist halt in dem Produkt Strom drinnen. Wenn ich das irgendwo weitergeben kann, ohne dass ich das Risiko habe, dass ich dann bei meinem Ursprungsprodukt ausgebotet werde, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich auch wirklich über mehrere Jahre einzuloggen.
Oder wo es eine Direktleitung gibt, vielleicht.
Ja, wobei ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt auch nicht Jurist, aber ich glaube, dann spricht man schon nicht mehr von PPAs, weil PPAs sind per Definition über das Stromnetz ausgelieferte Strommengen.
Okay.
Und das, was du meinst, ist eher PV-Contracting oder sowas. Also das gibt es natürlich auch häufig, dass jemand eine Direktleitung von einer Erzeugungsanlage zu einem Verbraucher hat und quasi für diesen Preis, für diese Lieferung Strompreis zahlt. Und da ist das der Reiz, dass man dann halt eben, weil man nicht über das Stromnetz gehen muss, zum Beispiel keine Netzentgelte oder ähnliches entrichten muss.
Okay. Ich meine, bei einer PV-Anlage, bei einer Windkraftanlage, wir haben schon gesprochen, der Großteil der Investitionen fällt natürlich zu Beginn an. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Anlage steht, in Betrieb ist, hat man mal eine Erkenntnis über den allergrößten Teil der anfallenden Kosten. Insofern wäre es eigentlich schon relativ leicht möglich zu wissen für die Betriebsdauer der Anlage, wie viel kostet die Kilowattstunde. Das heißt, wir reden da eigentlich von entgangenem Gewinn, wenn es um PPAs geht. Weil sonst weiß man es ja eigentlich. Ja. Gut, diesen Punkt haben wir besprochen. Was passiert? Also PPAs sind Vereinbarungen zwischen zwei Organisationen, sag ich mal. Es ist over the counter, läuft nicht über die Börse. Was passiert jetzt mit den über die Börse gehandelten Strommengen, wenn sehr, sehr viele PPAs abgeschlossen werden, die ja vielleicht ihrerseits wieder indizieren auf das Börsesignal? Also gibt es da nicht Wechselwirkungen auch?
Ja, damit ist schon grundsätzlich zu rechnen. Also wenn ich so ganz markttheoretisch müsste man in einem idealisierten Bild, müsste man davon ausgehen, dass derselbe Preis rauskommt, egal ob man den jetzt bilateral handelt oder über die Börse. In der Praxis, wenn man natürlich immer mehr Liquidität einem Handelsplatz wieder einer Börse entzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Preissignal, das herauskommt, vielleicht dann doch im geringeren Maße abweicht von dem, was passiert wäre, wenn alle in die Börse geboten hätten, ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt, eine geringere Liquidität an den Börsen kann dazu führen, dass Preissignale nicht mehr so aussagekräftig sind. Und das ist natürlich aus Gesamtmarktsicht, aus Gesamteffizienzsicht schlecht, weil wenn dann diese PPAs dann noch auf ein nicht ganz so liquides, nicht ganz so aussagekräftiges Börsensignal indizieren, dann hat man sich quasi eine Ineffizienz, von der es schwer ist, sie genau zu bemessen, halt in sein Marktsignal reingebaut.
Also eigentlich ist es ja, man sagt ja, diese Marktdesign-Dinge, sie kommen tatsächlich in 10-Jahres-Zyklen irgendwie, weil wenn man sich jetzt beispielsweise den Gasbereich anschaut, da hat man eigentlich über viele, viele Jahre versucht, aus langfristigen bilateralen Verträgen rauszukommen, um eben mehr Liquidität im Markt zu haben, um standardisierte Produkte zu haben, um kleinen Marktteilnehmern zu erlauben, irgendwie teilzunehmen. Und das ist jetzt natürlich wieder ein Element im Strombereich, das jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht, wo man potenziell dem Markt auch Liquidität entzieht. Insofern haben sich da auch die Börsen eben entsprechend positioniert, weil es dieses Risiko eben gibt.
Also wenn ich die aktuellen Vorschläge richtig lese, ist das ja auch eine Gefahr, die der Gesetzgeber selber sieht. Also es gibt quasi einen Passus im Vorschlag, dass jemand, der zumindest Staaten, die vorsehen, Sicherheiten für diese PPAs zu geben, dass die gleichzeitig darauf achten sollen, dass eben den Börsen oder dass quasi dem Markt keine Liquidität entzogen wird. Also die quasi diese Verantwortung, dass das nicht passiert, wird den Mitgliedstaaten übergeben, ohne jetzt genau zu erklären, wie sie das machen sollen.
Und es gibt auch eine Datenmeldeverpflichtung, glaube ich, für ESA, die angedacht ist oder zumindest mal angedacht war, um eben auch hier Transparenz zu haben und möglicherweise untersuchen zu können, okay, gibt es da Abweichungen bei den Preisen zu standardisierten Verträgen oder Börseprodukten, Brokern. Ja, also auch da wurde das grundsätzlich vorgesehen.
Gut. Jasper, wenn du da nichts mehr ergänzen willst, willst du? Oder?
Ich glaube, es ist ein Beispiel von vielen, wo die Reform tatsächlich den Mitgliedstaaten Optionen zur Verfügung stellt. Ob und in welcher Form diese auf diese Option dann zurückgegriffen werden wird, das ist tatsächlich offen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist die angesprochene Garantieübernahme für den Ausfall einer der Kontrahierenden. Mhm. Also das ist sozusagen eine der großen Barrieren gewesen, weshalb, ich sage mal, Akteure davor zurückgeschreckt hatten, PPAs abzuschließen. Und genau, also es ist
okay.
Es wird uns noch weiter beschäftigen, auf jeden Fall.
Ja. Passt. Nächster Punkt. Carina, du hast schon kurz anskizziert. Krisenmechanismen sind jetzt auch eingebaut bzw. vorgesehen in der neuen Einigung. Da gelten bestimmte Kriterien. Kannst du uns dann einen Überblick geben?
Ja, gern. Also wir haben ja schon auch eingangs ein bisschen gehört, einer der Gründe auch für diese Reform ist, um in Krisenzeiten besser vorbereitet zu sein, auch nicht nur mit dann Notfallverordnungen etc. arbeiten zu müssen, sondern hier schon gewisse Mechanismen implementiert zu haben. Und das Ausrufen einer Krise und die Maßnahmen dahinter, das ist eben ein wesentlicher Teil davon. Es ist vorgesehen, dass eben die Kommission einen Vorschlag macht und der Rat dann die Krise offiziell ausruft auf Basis dieses Vorschlags. Und wann passiert das? Das ist natürlich die Frage. Das ist einerseits, wenn es hohe Durchschnittspreise im Großhandel gibt, bezogen auf die letzten 5 Jahre. Ich glaube, der letzte Wert war das 2,5-fache der letzten 5 Jahre. Oder andererseits Endkundenpreise, wenn die maßgeblich über einen Zeitraum, ich glaube jetzt sind es 3 Monate im Rat General Approach, über 3 Monate 70% erhöht sind oder das absehbar ist, dann kann eben diese Krise für bis zu ein Jahr einmal erklärt werden. Und dann treten eben Maßnahmen ein, die quasi die, ich sag mal, normalen Spielregeln des Binnenmarkts ein bisschen außer Kraft setzen.
Das 2,5-fache, da waren wir letztes Jahr massiv drüber, oder? Ja. Ich glaube, es war eher 10-faches, ja.
Genau, also da, ich meine, muss man auch sagen, man kann das nicht, glaube ich, genug betonen, wie auch außergewöhnlich diese Krise war und auch weil wir vorher über CFDs gesprochen haben. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte man noch nie nachgedacht, dass es Rückzahlungsvereinbarungen geben soll. Ich kann mir denken, wir hatten vor 6-7 Jahren ein Projekt zu Fördersystem und Marktprämien und da haben wir noch über das diskutiert und war eigentlich die einzige Meinung, also die Preise, die werden noch nie so stark steigen, dass es so Rückzahlungsverpflichtungen überhaupt Sinn machen. Ja? Also das war einfach der Mindset, wenn halt über 10 Jahre die Preise bei 40 Euro liegen, das war einfach eine andere Welt. Vielleicht noch kurz, was passiert, wenn diese Krise ausgerufen wird oder was kann passieren? Also im Wesentlichen können dann Unterstützungsmaßnahmen umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Das ist einerseits für KMUs, also eigentlich ähnliche Maßnahmen, wie sie jetzt in der Krise hatten, dass man sie fördert bis zu 70% ihres Verbrauchs. Oder bei Haushalten, die können dann Preise unter den Kosten haben, bis zu 80% des Medianverbrauchs, diese 70-80% Regeln, ähnlich unserer Logik des Stromkostenzuschusses, dass man eben auch sicherstellt, dass weiterhin einfach ein Anreiz zum Sparen ist, weil wenn man was in einer Energiekrise möchte, dann ist es jedenfalls weniger auch Energie zu konsumieren. Ja, also das sind so die wesentlichen Maßnahmen, dass man hier einfach Unternehmen und Haushalte dann in dieser Krise unterstützen kann.
Apropos Unterstützung und Schutz, es ist ja auch einiges für vulnerable und energiearme Haushalte jetzt vorgesehen, unter anderem Verbot von Abschaltung und andere Vorkehrungen. Gibt es eine Definition der Kommission oder beziehungsweise in diesem Vorschlag auch von Energiearmut und was ist in diesem Paket enthalten jetzt, Carina?
Ja, also vulnerable Haushalte tauchen tatsächlich auch öfter auf in der EMD. Die Definition selbst, da referenziert das Paket auf die Effizienzrichtlinie, was durchaus Sinn macht, weil das dort im Recast erstmalig definiert wurde, nämlich auch eben explizit, und das ist schon irgendwo das Besondere, was wir bei Energiearmut immer diskutieren, dass es eben nicht nur ein Einkommensthema ist, sondern dass es im Wesentlichen mehrere Dimensionen hat. Und da ist eben dieser Mangel an Zugang zu Energieservices und Lebensstandards sind da referenziert. Und somit kann man sich dann auch auf das beziehen. Und diese vulnerablen Haushalte, eine wesentliche Komponente ist, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen sollen, dass es zu keinen Abschaltungen kommt. Das kann hingehen bis zu einem Verbot von Abschaltungen für diese Haushalte. Das heißt, das ist dann schon ein, würde ich sagen, sehr, sehr mächtiges Instrument. Und dann gibt es noch andere Maßnahmen wie beim Energy Sharing, das ja auch ein Teil der EMD ist, also das Energieteilen direkt, also ohne Energiegemeinschaften und Co., dass hier, wenn das so ein Energy Sharing von öffentlicher Hand passiert, dass dann 10% der Mengen, würde ich jetzt mal meinen, für vulnerable Haushalte vorgesehen werden können. Genauso wie man beispielsweise Erlöse aus dem CFD-Mechanismus auch hier spezielle Maßnahmen für Vulnerable ergreifen kann.
Was heißt denn Energy Sharing von öffentlicher Hand? Es gibt eine PV-Anlage am Parlamentsdach und der Strom draus wird den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung gestellt?
Ja, beispielsweise, ja. Also Parlament, öffentliche Hand, weiß nicht, ob mein Parlament ist, aber ich meine Gebietskörperschaften, also Gemeinden beispielsweise, wäre jetzt für mich das naheliegendere Beispiel, wenn man eben auf einem in der Gemeinde, am Rathaus, auf der Schule etc. so ein Projekt aufsetzt und das im Rahmen dieses so eines Energy Sharings, dass man sich dann drum kümmern muss, dass man hier 10% den Vulnerablen zur Verfügung stellt.
Mhm. Ich meine, Verbot von Abschaltungen ist jetzt kein Freibrief, dass die Leute ihre Stromrechnung nicht zahlen, sondern geht es tatsächlich um vulnerable Haushalte und das ist schon auch enger eingegrenzt.
Genau, ich meine, da braucht es ziemlich sicher dann für die Umsetzung, also wirklich eine ganz konkrete Definition, wie man dann diese Haushalte eben zweifelsfrei definiert. Also das ist auch eben rechtlich da keine, ja, also braucht es eine ganz konkrete Definition dann.
Wir haben letztes Jahr ja relativ viel darüber geredet, Merit Order, beziehungsweise das Einheitspreisverfahren, das dazu führt, dass Strom- und Gaspreis sehr eng miteinander gekoppelt sind. Wie ist das Thema jetzt adressiert? Haben wir die Strompreise jetzt von den Gaspreisen entkoppelt mit diesen Vorschlägen oder nicht?
Mach mal ein Thumbs up oder Down am Tisch. also ich meine, vielleicht von mir, also grundsätzlich, wir brauchen eine Einsatzreihenfolge der Kraftwerke. Ja. Das ist einfach so im Stromsystem und die gibt es auch weiterhin. Ich meine, die Entkopplung, also je mehr Erneuerbare wir ausbauen, ja, desto mehr wird sich das entkoppeln. Das ist mal das eine. Ich glaube, indirekt wäre es auch über die CFDs, weil das ja ein gegenläufiger Mechanismus grundsätzlich ist mit diesen Rückzahlungen. Für mich ist es jetzt aber aufgeweicht, weil einfach diese Zuweisung, dass die Erlöse direkt verteilt werden an alle, das ist jetzt ein bisschen schwammiger, gibt es mehrere Optionen mit Investitionen etc. Von dem her, ja, hängt es dann wahrscheinlich davon ab, wie das auch konkret umgesetzt wird von den Mitgliedstaaten.
Um es vielleicht nochmal klipp und klar zu sagen, es gibt keine im Marktdesign selber keine formale Kopplung zwischen den Strompreisen und den Gaspreisen. Es ist vielmehr so, dass das teuerste gerade noch eingesetzte Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Wenn wir es unter anderem aufgrund der Reform schaffen, genügend erneuerbare und preisgünstige Technologien auszubauen, dann werden wir auch den Einfluss der Gaspreise auf den Strompreis massiv drücken können. Mhm. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten wir einen enormen Ausbau von erneuerbaren Energien. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt für 2024, wenn wir uns die prognostizierten Preise anschauen, wieder ein extrem niedriges Preisniveau sehen, was sicherlich dann am Ende nicht von den Gaskraftwerken bestimmt wird. Ja, wir sehen momentan Durchschnittspreise von 90 Euro für 2024. Das geht nur, weil wir so viel Erneuerbare haben und dementsprechend der Einfluss der Gaskraftwerke zurückgedrängt wurde.
Mhm. Also ich hatte eigentlich in dieser Diskussion von Anfang an den Eindruck, dass das Entkoppeln von Strom- und Gaspreisen immer eine unglückliche Formulierung war. Denn natürlich sollte der Preis eines Gutes von dem Gut abhängen, das zu seiner Herstellung benötigt wird. Also, dass wenn Gas in der Gleichung drin ist, dass man mit Gaskraftwerken Strom produziert, wieso sollten sich dann Strom- und Gaspreise grundlegend entkoppeln? Ich glaube, das war... Man meinte damit, dass nicht jede Bewegung des Gaspreises eine gleiche Bewegung des Strompreises indizieren soll, aber auch das ist, naja, volkswirtschaftlich oder markttheoretisch ist es schon sinnvoll, wenn das Ganze sich aneinander orientiert.
Ja, und extrem wird es ja dann, wenn 99% der Nachfrage erneuerbar gedeckt werden, genau. 1% aus Gaskraftwerken.
Das ist schwer vermittelbar, ja. Aber ökonomisch tatsächlich, also wenn Angebot- und Nachfragekurve sich schneiden und die Angebotskurve sieht halt irgendwie ein bisschen flach aus, dann wird es in anderen Märkten zum selben Effekt kommen.
It's all or nothing, ja. Da kommen wir eigentlich schon zu einem Thema, das auch Raum bekommen hat im neuen Ansatz für ein Strommarktdesign, für die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns. Die Gaskraftwerke sind ja auch ein wichtiger Flexibilitätslieferant und werden das auf absehbare Zeit auch bleiben. Ich meine, das ist diese 1-2% der Nachfrage, ja, das ist nicht viel. Da geht es um quasi die letzten Meter, die es oft braucht. Jetzt im Winter sind wir natürlich eher bei 20-30% öfters mal, aber auf absehbare Zeit wird es diese Gaskraftwerke eben noch brauchen. Thema Flexibilität im Stromsystem. Jasper, kannst du uns einen Überblick geben, was zu diesem Thema drinnen ist im neuen Ansatz für die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns?
Sicher. Du hattest es hier bereits angedeutet, durch den enormen Ausbau von erneuerbaren Energien wird in Zukunft der benötigte Flexibilitätsbedarf massiv ansteigen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolg der Reform, dass mit der Reform selbst jetzt eine Art Governance-Struktur in Bezug auf die Flexibilitäten eingeführt wurde. Bedeutet, Mitgliedstaaten sind ab jetzt verpflichtet, zweijährlich den künftigen Flexibilitätsbedarf zu evaluieren und Barrieren im Punkto Flexibilitätseinsatz abzubauen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, sich selber verpflichtende indikative Ziele für den Flexibilitätsausbau zu setzen. Und ich glaube, dieser verstärkte Fokus aus Flexibilitäten ist trotz aller Diskussionen um CFDs, PPAs eigentlich das Wesentliche oder die wesentliche Verbesserung der Reform. Dieser verstärkte Fokus auf Flexibilitäten, der zeigt sich auch daraus, dass jetzt Mitgliedstaaten erlaubt wird oder dass Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von zusätzlichen Flexibilitätsförderinstrumenten umzusetzen. Auch da ist es wieder, obliegt es den Mitgliedstaaten zu entscheiden, wollen wir jetzt konkrete Förderung für beispielsweise Batteriespeicher oder beispielsweise Demand Response explizit einführen oder wollen wir das eher, ich sage mal, marktgetrieben haben. Das obliegt dem Gesetzgeber da, länderspezifisch das optimale Vorgehen zu bestimmen.
Für den Einsatz dieser Aspekte sind ja zeitdynamische Tarife auch sehr relevant. Ist zu diesem Punkt irgendwas im Paket enthalten?
Also grundsätzlich die Variable Tariffs, also jetzt die Endkundenpreise, die waren ja schon drinnen, die sind auch drin geblieben. Die wurden jetzt tatsächlich ergänzt mit den Fixpreisverträgen, die man anbieten muss. So gesehen ist das in dem Fall jetzt in die andere Richtung gegangen. Aber grundsätzlich die Möglichkeiten, die gibt es natürlich. Und auch diese eine Möglichkeit, wo ich eingangs berichtet habe, die Lot Size, die Gebotsgröße auf 100 kW beispielsweise abzusenken in der Marktkopplung. Das ist auch explizit vorgesehen, um hier Speicher und DSR, also Demand Response, zu beanreizen.
Was bedeutet das denn? Das heißt, dass auch kleinere Speicher teilnehmen können am Markt?
Genau, also dass kleinere Anlagen in der Marktkopplung mitmachen können. Man natürlich realistischerweise ist die Frage jetzt eine einzelne Anlage, ob die jetzt Börsemitglied wird und sich an der Marktkopplung dann wirklich teilnehmen kann, aber es ist zumindest die Idee dahinter, das zu beanreizen.
Mhm. Aber so ein kleiner Speicherschwarm im Endeffekt, ja, wieso nicht? Brauchen wir jetzt das sowieso? Wenn wir über das Thema Gaskraftwerke für Flexibilitätsdienstleistungen sprechen, dann argumentieren viele, dass die Aussicht auf ein paar hundert Betriebsstunden im Jahr nicht ausreichen könnte, um diese Anlagen im Markt zu halten, sprich wirtschaftlich zu betreiben. Deswegen gibt es immer wieder auch die Diskussion, dass es sogenannte Kapazitätsmärkte braucht. Das heißt, einen Markt abseits der über die Börse gehandelten KWH, MWH. Jasper, was ist das, so ein Kapazitätsmarkt, und was steht dazu im Marktdesign-Paket?
Genau, also bei den Kapazitätsmärkten beziehungsweise in der Reform selber spricht man eigentlich eher von Kapazitätsmechanismen. Das können Kapazitätsmärkte sein. Das würde bedeuten, dass die Erzeugungsanlagen am Markt nicht nur Erlöse bekommen für die erzeugte Energie, sondern auch dafür bereits einfach Zahlungen bekommen, dafür, dass sie dort im Markt sind. Das ist ein Ausgestaltungsmechanismus. Ein anderer wäre beispielsweise, dass man eine sogenannte Kapazitätsreserve bereitstellt. Das wären Kraftwerke, die nicht mehr am Markt teilnehmen, sondern einfach bereitstehen für Notsituationen. Also da gibt es verschiedene Instrumente, und die sind Stand jetzt eigentlich nur vorgesehen als Ultima Ratio. Das heißt, sie müssen immer, sie müssen begründet sein, weshalb Mitgliedstaaten diese Zahlungen fürs Bereitstehen überhaupt machen wollen. Mit der Reform jetzt sollen diese Kapazitätsmechanismen zu einem strukturelleren Instrument werden. Auch da, es ist wieder den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie das einführen wollen. Ich glaube, es gibt durchaus valide Gründe für die Einführung eines solchen Mechanismus. Es gibt aber auch sehr gute Gründe dagegen. Es ist beispielsweise jetzt im Blick auf die Krise im vergangenen Jahr, hätten wir jetzt einen Kapazitätsmarkt gehabt, hätte das nicht dazu geführt beispielsweise, dass die Preise niedriger gewesen wären. Im Gegenteil, Kapazitätsmärkte führen in der Regel immer dazu, dass die Gesamtsystemkosten steigen. Aber wie angedeutet, im Hinblick auf die Gaskraftwerke ist es sicherlich eine Überlegung wert, oder überlegen wir gerade, ob es Sinn macht, einen solchen Kapazitätsmechanismus im Hinblick 2030 plus einzuführen oder nicht.
Ich meine, das Instrument Kapazitätsmechanismen gibt es ja schon länger und ist auch schon tatsächlich in vielen, vielen Mitgliedstaaten in irgendeiner Variante, sei es zentral, dezentral, Reserven etc. implementiert. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Marktdesign und wie es generell weitergehen soll. Ich glaube, was wir uns wahrscheinlich wünschen würde, ist, wenn man auch das Thema vielleicht ein bisschen offener noch angeht. Es gibt ja auch abseits davon Möglichkeiten, auch im Energy-Only-Markt zum Beispiel Preissignale zu verstärken und ich sag mal, diese Varianten auch mit zu analysieren.
Ja, genau. Also da gibt es ein Element, jetzt habe ich den konkreten Namen in der Scarcity Pricing. Ja, also es ist Scarcity Pricing, ja, wie es nochmal genau in der EU-Gesetzgebung heißt, das ist mir leider entfallen. Also es gibt schon einen Mechanismus, der gibt es schon seit 2019, dass Mitgliedstaaten solche Price Adder, Scarcity Price Adder, quasi einführen können oder dass das gewünscht ist, dass das getan wird, dass solche Maßnahmen quasi getätigt werden.
Aber müsste man das nicht im Prozess der Marktkopplung berücksichtigen? Also dann liegt es nicht nur bei den Mitgliedstaaten, sondern bei allen Mitgliedstaaten, Binnenmarkt sind.
Genau, bislang hat man das Konzept tatsächlich, wenn, dann eher nicht in der Marktkopplung implementiert, sondern in Ausgleichsenergie zum Beispiel. Also in UK gab es was, also UK war ja mal in der EU, da wurde das implementiert. Belgien hat jetzt was eingeführt, das auch über Regelenergie, Ausgleichsenergie funktioniert, dass dieses Scarcity Price Konzept umsetzt. Aber eigentlich wäre es aus meiner Sicht cleverer, irgendwie zu versuchen, sowas auch europäisch einheitlich standardisiert einzuführen, dass man quasi die Anzahl oder die Kapazität vielmehr der noch zur Reserve zur Verfügung stehenden Kraftwerke vielleicht hernimmt, um an verschiedenen Orten im Netz einen Price-Adder schon auf den Großhandelspreis vielleicht draufzuschlagen in Euro pro MWH. Das, also quasi das Preissignal zu verstärken und nicht zu verschwächen, wie es bei Kapazitätsmärkten gerne mal quasi der Nebeneffekt ist. Also sprich, wenn man ganz viele Kapazitäten über ihre Leistung fördert, dann kommt es dazu, dass man gegebenenfalls in vielen Stunden des Jahres zu viel Kapazität hat. Deswegen ist der Preis auch niedriger, als er jetzt in einem Energy-Only-Markt wäre. Also quasi, man hat langfristig durch Kapazitätsmärkte eher eine preisdämpfende Wirkung im Strommarkt, was man irgendwie auch will, aber was halt die Gesamtkosten nicht verringert, wie der Jasper richtig gesagt hat. Und da wären halt diese Scarcity-Price-Mechanismen interessanter aus meiner Sicht, weil sie halt diese grundlegende Knappheitssignal des Energy-Only-Markts verstärken würden.
Das heißt, es wird schneller mal wirtschaftlich werden für die Betreiber solcher Anlagen, die auch nur mit dem Energy-Only-Markt zu bewirtschaften.
Genau, man macht auf jeden Fall die Lücke, glaube ich, deutlich geringer, die ein Kapazitätsmechanismus füllen muss.
Ohne die gleichen Probleme.
Oder man wird andere Probleme haben.
Weil man das auch politisch aushalten muss, wenn eine Megawattstunde dann mal 3.000 Euro kostet. Ich sage jetzt irgendeine Zahl.
Das ist vollkommen korrekt. Aber das ist, wie gesagt, auch schon ein Problem, das aktuelle System hat. Ne? Also völlig verständlicherweise natürlich aus Individualsicht ist die Akzeptanz für hohe Preise im letzten Jahr auch nicht besonders hoch gewesen.
Ja. Auch wenn sie, die hohen Preise letztes Jahr waren dann nicht über ein paar Stunden, sondern tatsächlich über längere Zeit hinweg. Ja.
Das stimmt.
Jetzt sind wir eigentlich schon bei dem gelandet, was ich zum Abschluss machen wollte. Aber nachdem die Zeit schon so fortgeschritten ist, würde ich sagen, wir kommen zu diesem Abschluss. Und du hast es schon jetzt angesprochen, etwas Punkte, die dir vielleicht noch fehlen würden oder Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren zu lösen gilt, die vielleicht in der aktuellen Einigung noch nicht so adressiert sind. Carina, Christian, Jasper, seht ihr da noch irgendwelche Punkte, die euch fehlen würden?
Ja, also ich meine, der aktuelle Vorschlag hat schon wesentliche Änderungen gebracht, aber aus meiner Sicht, denke ich, ist es noch nicht unbedingt das Paket, das wir brauchen, wenn wir über den Zeitraum 2030 und darüber hinaus sprechen. Also wenn wir wirklich wahrscheinlich in doch anderen System sind, aus meiner Sicht müsste man dann schon auch noch über andere Elemente nachdenken bzw. evaluieren. Gibt es noch Lücken, die wir einfach für diesen Zeitraum dann noch schließen müssen? Die Scarcity Adder oder wie man damit umgeht, dass wir manche Kraftwerke eben dann nur wenige Stunden brauchen. Ich denke, das wäre wichtig, das eben auch auf europäischer Ebene nochmal zu diskutieren. Ich glaube auch, das Thema lokalere Preissignale, das wird uns begleiten, sei es jetzt entweder auf Basis Netztarife, wie es jetzt in Deutschland diskutiert wird, sei es im Locational Marginal Pricing, wie es in Großbritannien diskutiert wird. Also die Frage, wie dann die Großhandelspreise entstehen, wie sie lokal zugeschnitten sind, wer dann Kosten für Engpassmanagement etc. für Netz und Co. trägt. Also das sind noch, denke ich, schon harte Bretter, die wir hier zu bohren haben und wo wir auch, glaube ich, noch einfach Denkarbeit reinstecken müssen. Also ich glaube, wir haben da noch nicht alle Antworten. Das heißt nicht, dass wir sie nicht finden können, aber wir wissen jetzt und wir alle wissen, wie lange diese Prozesse auch dauern auf EU-Ebene, um eben Dinge in Umsetzung zu bringen. Das heißt, ich glaube, wir müssen eigentlich jetzt tatsächlich die Diskussion starten fürs zukünftige Marktdesign, weil sich einfach unser Stromsystem ganz, ganz wesentlich ändern wird.
Ja, ich stimme dir da in so ziemlich allem zu. Ich würde noch einen Aspekt quasi noch mit nochmal Schlaglicht drauf legen wollen. Das ist halt der Förderungsaspekt, was man fördert. Also was bislang ja im Fördersystem besonders stark war, war eigentlich immer Anreize setzen, dass besonders günstige Lagen für erneuerbare Standorte zum Beispiel zuerst ausgebaut werden. Mhm. Und das war immer so ein bisschen, das war am Anfang auf jeden Fall hundertprozentig zielführend. Es wird mit zunehmender Netzbelastung immer weniger zielführend, dass man immer nur die Vorteilslagen alleine ausbaut, sondern man muss es eigentlich immer mehr in die Breite eigentlich tragen und vielleicht kurzfristig höhere Investitionskosten dafür in Kauf nehmen, dafür aber sich Gesamtenergiekosten, Netzkosten etc. einsparen. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Learning, dass das jetzt zum Beispiel, es gibt ja noch einen Punkt mit, dass es EU-weite Auktionen für Erneuerbare gegebenenfalls geben könnte. Das soll die Kommission evaluieren, laut letztem Vorschlag. Also, dass man halt sowas von vornherein mitdenkt. Weil die alleinige europäisch weite Ausschreibung von Förderungen wird nicht dazu führen, dass nicht trotzdem die günstigsten Standorte zuerst bezuschlagt werden.
Gerade da wahrscheinlich, wenn es so weit aufgemacht wird.
Wird noch mehr Geld quasi auf den größten Haufen. Das Verb bitte selber einsetzen.
Mhm. Jasper, hast du noch was zu ergänzen?
Ich meine, solange diese Fördermechanismen wettbewerblich ausgestaltet sind, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da eine Überförderung haben, dieser Anlagen. Aber ja.
Also Überförderung ist jetzt auch ein zu hartes Wort. Es geht ist eher darum, dass man quasi die Standorte halt ausbaut, ohne sich hinreichend Gedanken zu machen, wie man die Energie dort auch wieder wegbekommt.
Also wir haben, das ist tied mit dem auch von vorher,
also
wir haben
halt keine
Netzpreissignale, sondern nur Strommarktpreissignale über eine hypothetische Kupferplatte. Ja. Und das spiegelt halt eigentlich dann nicht mehr die Realität wider.
Also ich stimme überein, dass wir in Zukunft einen verstärkten Fokus auf die Flexibilität legen sollen, unter anderem auch auf die angesprochenen lokalen Preissignale. Tatsächlich möchte ich zu bedenken geben, dass beispielsweise bei der Ausgestaltung von den Fördermechanismen für Flexibilitäten die Option auf lokale Preissignale explizit erwähnt wird. Das ist wieder so ein EU-Klassiker, Endeavor to Consider. Es ist natürlich, werden wir sehen, was wir daraus machen. Ich glaube, die Reform zeigt, es gibt wirklich ein Problembewusstsein. Wir brauchen wirklich einen massiven Ausbau an Flexibilitäten, um die volatilen Erneuerbaren einzubinden, zu integrieren ins System. Ich glaube, die Reform legt wirklich einen wesentlichen Grundstein dafür, dass uns das in Zukunft gelingt, weil wir verpflichtet sind, genau hinzuschauen. Von daher wäre mein Fazit eigentlich eher ein ziemlich optimistisches. Ich glaube, ich stimme Carina sicherlich überein, wir werden sicherlich in 5 Jahren noch mal hier sitzen und dann wieder über die neueren Maßnahmen drüber diskutieren dürfen. Ich glaube, eine Sache, über die wir noch nicht genügend gesprochen haben, ist insbesondere, sind negative Preise. Also Flexibilität geht ja nicht nur in eine Richtung, sondern in zwei Richtungen. Also wir können sehr, sehr hohe Preise haben, die wir abfedern müssen über beispielsweise Batteriespeicher oder Demand Response. Aber wir werden in Zukunft auch sehr negative Preise haben. Wir hatten in Österreich vor ein paar Monaten bereits extrem negative Preise. Das hat wiederum sehr negative Auswirkungen auf die Erneuerbaren, weil sie in diesen Stunden halt keine Förderung bekommen. Das ist eine Problematik, die sich wahrscheinlich durch den Ausbau von CFDs verstärken wird, weil es oder verstärken könnte. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man genauer hinschauen müsste. Ich glaube, in Österreich sind wir relativ gut aufgestellt dahingehend, weil wir eben nach oben hin keine komplette Abschöpfung haben, sondern nur eine prozentuale Abschöpfung. Aber wenn sich diese Stunden wenn sich die Anzahl der Stunden mit negativen Preisen sehr stark verstärken wird, dann müssen wir nochmal genauer hinschauen.
Mhm. Und da geht es natürlich auch in Kombination mit der Photovoltaik auf die Kosten der Wasserkraft, die ja dann auch zu diesen Stunden eigentlich Strom produzieren will und nicht zurückfahren will, nur weil gerade sehr viel PV-Strom im System ist.
Genau, ja. Ein weiterer Aspekt, auf den wir sicherlich stärker schauen müssen, ist der Ausbau der Netze. Ja, das ist, ich glaube, die EU hat mit ihrem Grid Action Plan dort jetzt auch gezeigt, sie schaut sich das genauer an, aber das ist ein Aspekt, der jetzt in der Reform nicht sehr substanziell aufgegriffen wurde. Es ist sicherlich was, was uns auch weiter beschäftigen wird. Also tatsächlich ist die Messe ist damit nicht gelesen, aber es stand mehrfach im Raum, dass die Reform scheitern würde, insbesondere weil wir halt eben nicht nur über Marktdesign gesprochen haben, sondern auch sehr viel über Industriepolitik, ja, auch berechtigterweise über Industriepolitik angesichts der hohen Strompreise und der Konkurrenz aus Amerika und Fernost. Aber ich glaube, für das, was möglich war, legt die Reform einen wirklich wesentlichen Baustein.
Wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzungen immer wieder. Ich merke, je kürzer mein Fragebogen, und heute habe ich wirklich nur ein paar Punkte notiert, umso länger dann die Folgen. Wir sind schon jenseits der Stunde angekommen und ich würde es jetzt kurz halten und euch einladen, eure Fundstücke noch mitzunehmen. Fangen wir mit dir an, Jasper. Hast du ein Fundstück für uns?
Ja, sicher. Ich habe ein Bild von meinem Ferraris-Wechselstromzähler dabei. Tatsächlich, ich wohne im zweiten und ich würde sehr gerne von dem Recht Gebrauch machen, den die Reform den Konsumenten bietet, und zwar das Recht auf flexible Strompreise. Ich kann das tatsächlich nicht, weil ich noch einen alten Wechselstromzähler habe. Das heißt, das beste Marktdesign hilft uns nichts, wenn die Realitäten, die physischen Realitäten vor Ort nicht hinterherkommen. Und ja, damit die Energiewende gelingt, brauchen wir wirklich einen Digitalisierungsschub. Wir brauchen nicht nur ein gutes Marktdesign, sondern auch on the ground Veränderungen, und ich hoffe, sie kommt bald.
Ja, da kann ich zustimmen, obwohl die Situation in Deutschland, glaube ich, noch schlechter ist. Also da ist man beim Smart Meter Ausbau noch weiter hinterher. Das funktioniert in Österreich ja eigentlich eh ganz, ganz gut, aber natürlich ein wesentliches Element dessen, dass das funktionieren kann, ist die Digitalisierung. Ja. Christian, hast du uns ein Fundstück mitgenommen?
Ja, ein weiterer wichtiger Bestandteil eines zielführenden Energiesystems und eines Energiemarktes ist natürlich Transparenz. Und da habe ich als Fundstück heute dabei ein bisschen Schleichwerbung für uns selbst. Und zwar starten wir in den nächsten Tagen mit den Indizes 2.0, quasi einer Erweiterung unserer bisherigen Strom- und Gaspreisindizes, die wir auf unserer Website veröffentlichen. Die quasi bislang gab es nur einen Strompreisindex und einen Gaspreisindex für Österreich. Und wir haben aber festgestellt im letzten Jahr, dass die Dynamik am Markt und wie ein Energieunternehmen beschafft etc., dass das große Auswirkungen haben kann, wie viel wirklich für Strom bezahlt wurde für einen gewissen Liefermonat. Und um dem besser Rechnung tragen zu können, werden wir jetzt verschiedene Unterkategorien oder Unterindizes veröffentlichen mit unterschiedlichen zeitlichen Fokuspunkten, quartalsweise, jährlich, monatlich, um quasi ein bisschen mehr Transparenz noch für Endkunden zu liefern. Genau,
wie sich die Preise entwickeln. Wo gibt es dann mehr Infos, wenn ihr die vorgestellt habt? Auf der Website der Energieagentur?
Auf unserer Website, genau.
Okay. Wunderbar. Den Link geben wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Carina, hast du uns was mitgenommen?
Ja, ich habe heute eigentlich auch nur einen Link dabei, der wärmepreise.at. Das ist eine Plattform, auch im Sinne der Preistransparenz, die wir im Auftrag des BMK betreiben dürfen. Und dort finden sich Wärmetarife.
Wunderbar. Wärmepreise.at. Okay, gut. Mein Fundstück auch noch ganz kurz ist der Gaspreis, sowohl in Österreich als auch im europäischen Benchmark TTF, der aktuell bei plus 32, 33 Euro pro MWH liegt. Das ist so niedrig wie 2021 nicht mehr, trotz Winter. den wir aktuell haben und doch einem höheren Gasverbrauch. Ja, so ist es aktuell. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass die Volatilität und die Risiken trotzdem noch bleiben und die Nervosität auch im Gasmarkt noch spürbar ist und das jederzeit wieder rauf und dann gleich schnell wieder runtergehen kann. Auch bei den Endkundenpreisen sehen wir bei neuen Verträgen schon wieder in einem Bereich teilweise unter 6 Cent netto die Energiepreise bei Gas angekommen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viele Kunden und Kundinnen, die bei höheren Preisen eingeloggt sind, die noch solche Verträge haben. Für die kann man wahrscheinlich auch einen Blick in den Tarifkalkulator empfehlen, um sich umzuschauen nach vielleicht einem neuen Vertrag. Das braucht man in der Regel unseren Hörerinnen und Hörern aber nicht erzählen. Die wissen sowas. Also vielleicht erzählt es weiter. Gut. Jetzt haben wir die Fundstücke relativ schnell durchbekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr da nicht so ausschweifend wart. Ich danke euch recht herzlich für eure Einblicke, Einschätzungen zum Thema Strommarktdesign. Wir sind im März, glaube ich, da gesessen und haben das eher als Reformchen bezeichnet. Aber auch gesagt, je nachdem, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird in den Mitgliedstaaten, kann das sehr viel bewirken auch, sehr viel bewirken in puncto erneuerbaren Ausbau und Flexibilisierung. Ich bin jedenfalls gespannt, wie du und deine Kollegen und Kolleginnen, Jasper, das dann angehen werdet in den nächsten Monaten und Jahren, die Umsetzung dieser Vorgaben jetzt. Ich wünsche dir euch viel Glück dabei, uns allen frohe Weihnachten. Das ist meine letzte Folge heuer. Insofern auch ein gutes neues Jahr schon in diese Richtung. Vielen Dank euch fürs Kommen. Wollt ihr noch was sagen?
Ja, einen guten Rutsch.
Ja, frohe Weihnachten. Danke für deine Moderation, Christoph.
Frohe Weihnachten.
Danke euch. Das war's mit Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.